Gebet. Herr, wir danken dir, dass wir an diesem Abend noch einmal in dein Allerheiligstes kommen dürfen. Wir danken dir so, dass wir ein Zuhause haben bei dir, dass wir nicht mehr in der Welt umherirren als Fremdlinge und Gäste, dass wir bei dir Ruhe gefunden haben. Und Herr, wir bitten dich, lass uns doch ja unsere heutige Zeit recht erkennen, dass wir auch die Verantwortung, die wir heute haben, wissen und ausführen. Lass doch dazu diesen Abend dienen. Lass uns als die Deinen, als Gläubige, die um das Heil wissen, bereit sein, es denen zu sagen, die auf falschem Wege sind, die in der Irre gehen, dass sie auch nach Hause finden. Amen. Amen. Mein Thema lautete heute Abend die Bestimmung Europas nach dem Neuen Testament. Wir haben uns vor einigen Tagen mit der nationalen und politischen Bedeutung Europas nach dem Alten Testament beschäftigt. Und wir haben gesehen, dass Europa eine wichtige Bestimmung in der Weltgeschichte hat. Nach Daniel Kapitel 2 und 7 können wir genau feststellen, wie in der letzten Zeit die Konstellation der Weltreiche sein wird. Und wir sahen, dass aus einem wiederhergestellten römischen Weltreich das kleine Horn der Antichrist kommt. Es ist also absolut kein Zweifel, dass der Antichrist aus dem weströmischen Reich Europas kommen wird. Wir sahen, dass sich wohl dieses Neuerwachen des weströmischen Reiches zubereiten kann, in dem Hervorkommen der 10 Länder, die heute in der EWG, Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, vereinigt sind. Das ist uns also sehr wichtig gewesen, weil wir dann erwarten können, dass die ersten Bewegungen hin zu dem Antichrist in Europa entstehen werden. Heute wollen wir einen Blick tun in die Bestimmung Europas nach dem Neuen Testament, das heißt in die geistliche Aufgabe und Verantwortung, die Gott Europa gegeben hat. Die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, die natürlich diese Zeit beherrscht, begann in Asien, in Jerusalem. Dort waren 120 gläubige Männer und Frauen versammelt. Dort kam an dem Tage der Pfingsten der Heilige Geist auf die Erde über diese 120 gläubigen Männer und Frauen und vereinigte sie zu einem neuen Ganzen, zu einem Organismus, zu der Gemeinde. Das ist der Anfang der Gemeinde Jesu Christi in Asien, in Jerusalem, wie wir es Apostelgeschichte 2 in den ersten 4 Versen finden. Dann öffnete Petrus die Tür der Gemeinde für die Samariter, die Halbjuden waren, und dann für die Nichtjuden oder die Nationen in dem Hause des Römers Cornelius zu Caesarea, wie wir es in Apostelgeschichte 10 lesen. Das war ein großer Schritt in der Entwicklung der Gemeinde Jesu Christi. Auf seiner ersten Missionsreise hat Paulus die kleinen Gemeinden in Kleinasien gegründet. Und er hatte die Absicht, auf seiner zweiten Missionsreise vielleicht weiter gen Osten, weiter nach Asien zu gehen, vielleicht nach Persien und China. Aber da lesen wir etwas ganz Gewaltiges. In Apostelgeschichte 16, da steht vom 6. bis 12. Vers: Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, das ist in Kleinasien, ward ihnen gewährt, von dem Heiligen Geist zu reden das Wort in Asien. Da sie aber an Mysien kamen und versuchten, durch Bithynien zu reisen, da ließ es ihnen der Geist nicht zu. Sie zogen an Mysien vorüber, sie kamen gen Troas, das ist gerade gegenüber von Mazedonien. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten wir alsobald zu reisen nach Mazedonien, gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Das ist ein gewaltiger Wendepunkt, nicht nur in der Geschichte der Gemeinde, sondern auch in der Weltgeschichte. Was war geschehen? Der Heilige Geist griff ein. Zweimal haben wir gelesen, er ließ es ihnen nicht zu, dass sie gen Osten reisten. Und dann erschien das Gesicht des Mannes von Mazedonien. Mazedonien ist eine Provinz von Griechenland. Ein Grieche erschien, ein Europäer, und bat Paulus: Komm herüber und hilf uns. Das bedeutet, dass Gott der Herr den Schwerpunkt seiner Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi, verlegt aus Asien hin nach Europa. In wenigen Jahrzehnten wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht durch die Römer. Aber die Gemeinde war schon umgezogen. Es war der Schwerpunkt der Gemeinde nach Europa verlegt. Paulus gründete dort in Europa einige sehr wichtige Gemeinden: in Philippi, in Mazedonien, Griechenland, dann in Thessalonich, dann in Korinth, wo er anderthalb Jahre weilte, und endlich in Rom, wo er als Gefangener Neros hinkam. Das bedeutet, dass Europa zum Zentrum des christlichen Glaubens und der christlichen Aktivität von Gott gewählt wird. Und die wichtigsten Briefe des Paulus über die Lehre der Wahrheit und über das Leben im Geist für die Gemeinde sind an Gemeinden in Europa gerichtet. Der Römerbrief, der die Lehre der Wahrheit kundtut, die beiden Korintherbriefe, die uns von dem Leben im Geist in den Gläubigen
sagen.
Die Völker Westeuropas standen damals politisch unter der römischen Herrschaft. Aber die griechische Kultur beherrschte diese Länder. Die griechische Sprache wurde gesprochen. Das Neue Testament wurde in der europäischen Sprache, in Griechisch geschrieben und nicht in der altjüdischen Sprache, in Hebräisch, wie das Alte Testament. Nun begegneten sich hier in Europa zwei ganz verschiedene Welten. Die Welt der griechischen Kultur und die Welt der Offenbarung Gottes von oben her. Wir haben also hier zwei Linien, die sich nicht vereinigen lassen. Die Weisheit des Menschen, die von unten nach oben aufbaut, und die Offenbarung Gottes in der Bibel, die von oben her kommt. Paulus sagt grundlegend in 1. Korinther 1, 23, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen, den Europäern eine Torheit. Die Juden ärgerten sich an dem Gekreuzigten, weil sie durch ihre eigenen Werke nach dem Gesetz des Mose gerecht werden wollten. Die Griechen aber fanden den Gekreuzigten eine Torheit, weil sie ihn in ihrer menschlichen Weisheit nicht verstehen und nicht erfassen konnten. Wir haben hier den Anfang des großen Konfliktes zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Offenbarung. Die menschliche Weisheit, die sich in dem deutschen Idealismus zu einem Höhepunkt entwickelte, und die Offenbarung Gottes in der Bibel von oben her. Die Korintherbriefe sind das besondere Angebot Gottes an die Europäer. Hier werden die Fragen beantwortet, die für die Auseinandersetzung zwischen Philosophie und Offenbarung Gottes wichtig sind. Die Korintherbriefe machen es uns klar, dass es absolut keinen Kompromiss gibt zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Offenbarung. Die Gemeinde Jesu Christi ging in diesen ersten Jahrhunderten durch die furchtbaren Verfolgungen durch die römischen Kaiser. Und die Gemeinde in Europa stand geistlich gesehen in der beständigen Gefahr, von der Philosophie überwuchert oder durchdrungen zu werden. Die römische Frage, die entstand, die Christenverfolgungen, wurde gelöst durch den römischen Kaiser Konstantin den Großen um 300 nach Christus, der selbst Christ wurde und der den christlichen Glauben zur Staatsreligion machte. Diese unglückliche Ehe zwischen dem Staat und der Kirche besteht bis heute in den Landeskirchen Europas und macht die Kirche zu einer Dienerin des Staates, die mit ihm steht oder fällt. Und die Mischung des christlichen Glaubens mit griechischer Philosophie führte zu der Gnosis. Gnosis heißt menschliche Erkenntnis. Eine Vermischung zwischen griechischer Philosophie und biblischen Wahrheiten. Aus diesen großen Kompromissen kam der Abfall in der Kirche des Mittelalters. Es war die völlige Verweltlichung der Gemeinde, die Irrlehren der katholischen Kirche drangen in die Gemeinden ein, die Kirche zu Rom, die sich selbst zu der führenden Kirche in Europa machte. In den Briefen des erhöhten Christus in Offenbarung Kapitel 2 und 3 wird uns ein Bild der Kirchengeschichte Europas geoffenbart. Hier redet er selber, Jesus Christus, als der Erhöhte. Es sind nicht etwa die Briefe Johannes des Apostels, es sind die Briefe des erhöhten Christus. Und er sieht die Zeit des furchtbaren Abfalls in der christlichen Gemeinde, in dem Mittelalter, in dem Schreiben an die Gemeinde zu Sardis. Wie sah es damals aus? Der erhöhte Christus sagt über dieser Gemeinde in Europa, die damals abfiel von der Wahrheit in Offenbarung 3, Vers 1. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Nach Sardes aber folgt das Schreiben des erhöhten Christus an Philadelphia. Es war etwas total neu geworden. Der erhöhte Christus sagt zu der Gemeinde in Philadelphia, Offenbarung 3, Vers 10, du hast bewahrt das Wort meiner Geduld. Aus kleinen Kreisen, die mit der Bibel zusammenkamen in den Ländern Westeuropas, wurde die gewaltige Bewegung der Reformation durch Martin Luther und Jean Calvin. Die drei großen Grundsätze der Reformation, die zu einer völligen Erneuerung der Gemeinde in Europa führte, lauteten: erstens, die Bibel allein, ohne jede Tradition, als Grundlage des christlichen Glaubens. Zweitens, die Gnade allein, die Gnade in Jesus Christus, als die Tat Gottes zur Erlösung der Menschheit. Und drittens, der Glaube allein als Reaktion der Gnade Gottes, die uns angeboten wird. Diese Grundsätze, aus denen die Reformation erwuchs, werden mit einem alttestamentlichen Wort zusammengefasst, dem Wort aus Habakuk, Kapitel 2, Vers 4, der Gerechte wird seines Glaubens leben, und mit einem Wort des Neuen Testamentes, das Luther auf seine Fahne schrieb, aus Römer 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wir wollen hier erwähnen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika als das Land der Pilgrimväter, die im 17. Jahrhundert aus Europa auswanderten und nach Amerika gingen, teilhaben an den Segen der Reformation und an den Schätzen der Bibel, die wieder auf den Leuchter gestellt wurde. Europa wurde zu dem Kontinent, der die ersten Missionare aussandte. Aus England William Carey nach Indien und aus Deutschland die Missionare des Grafen Zinzendorf von der Brüdergemeinde im Anfang des 18. Jahrhunderts auch nach Indien. Das war ein Durchbruch der Gemeinde zur Missionierung der Welt. Aber schon im 19. Jahrhundert kam der zweite große Abfall in den Kirchen in Europa. Dieses Mal der Abfall der Kirchen der Reformation. Was waren die Ursachen? Zuerst die Verbindung der Kirchen mit einem immer gottloser werdenden Staat und die Vermischung der Wahrheit der Bibel mit menschlicher Weisheit führten zu dem Abfall der protestantischen Kirchen von der Wahrheit der Bibel und von dem Leben im Geist. Das war die Entleerung des Glaubenslebens, die sich fortsetzte bis zu der Entmythologisierung der Bibel durch Professor Bultmann. Wir können drei wiederchristliche Bewegungen in den Kirchen Europas aufweisen. Erstens die Bibelkritik, die das Wort Gottes unterminierte und damit die Autorität in dem Leben des Menschen untergrub. Die Autorität in den Familien verschwand, die Autorität in den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben verschwand, die Autorität auch in dem staatlichen Leben verschwand und machte dem Terrorismus Raum. Zweitens, die Folge des Abfalls der christlichen Kirchen in Europa von dem Fundament der Bibel ist der Antisemitismus, der aus Europa kam, der von der katholischen und vor allem von der evangelischen Kirche unterstützt wurde. Er führte zu den Verfolgungen der Juden in Spanien, in Polen, in Russland, in Deutschland. Antisemitismus aber ist immer Antichristentum. Das Nein gegen den Christus, der Messias der Juden ist. Das Wort des Herrn an Abraham musste sich über den Ländern Europas erfüllen. In 1. Mose 12: Ich will segnen, die dich segnen, ich will verfluchen, die dir fluchen. Da haben wir weitgehend die Entwicklung der Länder Europas vor uns. Großmächte wie Spanien wurden zerstört. Deutschland wurde zweigeteilt. Bis heute haben wir die Linie des Fluches in der Militärregierung in Polen. Die dritte Bewegung, die den Abfall der Kirchen Europas kennzeichnet, ist die Vereinigung der Kirchen zu der Ökumene, zum Weltrat der Kirchen mit dem Sitz in Genf. Diese Ökumene entstand im Jahre 1948, genau in demselben Jahre, in dem auch Israel erwachte. Diese Bewegung der Ökumene führte zu einer Vermischung der christlichen Kirchen, der protestantischen Kirchen, mit den menschlichen Idealen der menschlichen Größe. Der Mensch will sein wie Gott. Das nennt man den Humanismus. Der Mensch ist Gott. Und da die Entwicklung führte zu dem absoluten Abfall der Kirchen der Reformation von der Grundlage der Bibel. Wir haben in den Gleichnissen Jesu eine Vorschau dieser Entwicklung. Wir sehen in den Gleichnissen Jesu eine Mischung, und zwar der protestantischen Kirchen Europas mit menschlicher Zutat. In Matthäus 13 lesen wir, wie ein Weizenfeld, auf dem das Unkraut wächst, von diesem Unkraut völlig überwuchert wird. Wir lesen in demselben Kapitel, wie ein Teig, den ein Weib nahm, von dem Sauerteig, den sie hineintat, völlig durchsäuert wurde. Mischung bis zum Letzten. Wir lesen in dem Gleichnis Jesu von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25, dass es eine wartende Schar geben wird, von denen aber die Hälfte nur die Lampe nimmt, die äußere Form, aber kein Öl, keinen Inhalt. Sie bleiben zurück, wenn der Herr kommt. Es sind die Namen Christen in den Kirchen. Und die 5 klugen Jungfrauen, sie nahmen Öl samt den Lampen. Das ist das Öl des Heiligen Geistes. Vor allem aber sehen wir, dass in der Endzeit die Gemeinde Jesu Christi in Europa so aussehen wird, wie die Gemeinde zu Laodicea, zu der der erhöhte Christus redet. Kapitel 3 im 15. Vers, wo es heißt: Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weiß nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest, weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße, Salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Das ist das Bild des erhöhten Christus von der Gemeinde der Endzeit, von der Gemeinde oder Kirche in Europa. Nun aber sehen wir, dass Gott der Herr zu allen Zeiten einen Überrest von Getreuen ausgesondert hat, durch die er seine Ziele erreichte. Der Überrest hat ganz besondere Kennzeichen. Erstens, der Überrest ist total anders als das Ganze, weil er unbedingt an Gottes Wort festhält, koste es, was es wolle. Zweitens, der Überrest ist völlig getrennt von der Welt, von allen Kompromissen in Mode und Musik. Sie leben nach dem Wort des Paulus in Galater 6,14. Ich rühme allein von dem Kreuz Jesu Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und das dritte Kennzeichen, der Überrest ist aktiv in dem Auftrag Gottes, wie er jeder bestimmten Zeit gegeben ist. Viertens, der Überrest besteht aus solchen, die Bescheid wissen über die Zukunft und die sich darum zubereiten lassen zu der großen, herrlichen Zeit, die da kommt. In jeder Zeit des Heiles gab es einen solchen Überrest, durch den Gott arbeitete. Das können wir klar erkennen. Erstens, in der Zeit der Sintflut war der Überrest eine sehr kleine Schar. Es war nur Noah und seine Söhne. Und durch ihn ging der Heilsplan weiter. Von dem Samen des Weibes Eva durch Noah hin zu Christus. Zweitens, in der Zeit des Gerichtes über Juda und Israel waren wenige da, die den Überrest darstellten. Zur Zeit des Elias dachte Elias, dass er allein wäre als Überrest, nur einer noch. Aber der Herr korrigierte ihn und sagte, ich habe mir lassen überbleiben 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und heute in der Endzeit der verweltlichten Kirchen sagt der erhöhte Herr in dem Sendschreiben an Laodicea, dass er einen Überrest hat. In Kapitel 3, Vers 20 bis 21. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und habe mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Wir haben heute einen solchen Überrest, der gleichsam ausgeschieden wird aus den offiziellen Kirchen. Es ist ein Überrest, dessen Initiative hauptsächlich in Amerika liegt. Es sind die Bewegungen, die über unsere Zeit, über die Länder Westeuropas gehen und kenntlich sind in folgender Weise. Erstens, an dem Glauben an die volle Inspiration der Bibel als der absoluten Wahrheit. Zweitens, kenntlich an der einen Botschaft von der einzigen Erlösung der ganzen Menschheit durch das Blut Jesu Christi. Drittens, kenntlich an der Passion für die Weltevangelisation, die Aktion des Heiligen Geistes in der Gemeinde, der nur eine Aufgabe kennt, nämlich das Evangelium von Jesus Christus aller Kreatur zu verkündigen. Ein solcher Überrest wird heute herauskristallisiert aus den Kirchen Europas und Amerikas, aus den Missionskirchen in Asien und in Afrika. Die Verfolgung des Überrestes durch das Ganze haben eingesetzt. Die Herausrufung des Überrestes als der wahren Gemeinde aus den verweltlichen Kirchen ist die größte Aufgabe unserer Zeit. Wir müssen heute einen solchen Überrest erkennen und zubereiten auf den Tag Jesu Christi. Gehören wir dazu oder gehören wir zu der Masse, zu der Mischung, zu denen, die sagen, die Bibel und Christus und der Heilige Geist und. Es geht heute für jeden Einzelnen von uns darum zu erkennen, dass der Herr einen Überrest zubereitet. Wir müssen dazu gehören, damit wir mit Freuden ihm entgegengehen können, wenn er erscheint. Das ist der Überrest, der wartet und eilt zu der Zukunft Jesu Christi. Wenn die Toten in Christo auferstehen werden und die dann Lebenden verwandelt werden, wenn er in seiner Herrlichkeit in den Wolken erscheint als des Menschen Sohn, dann werden wir eine unaussprechliche Freude haben, die wir jetzt eine Zeit lang leiden. Lasst uns zu denen gehören, von denen der Herr sagt, wer überwindet, der wird es alles ererben. Wer überwindet? Frei von jedem Kompromiss, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hingerichtet auf ein Ziel, die Verklärung des Christus bei seiner Erscheinung. Das ist die Bestimmung Europas in dem Neuen Testament. Amen. Wir wollen beten. O geliebter Herr, wir danken dir, dass du uns tatsächlich deine Geheimnisse in deinem Wort enthüllst. Du hast es uns alles vorausgesagt. Wir müssen uns also gar nicht wundern, wenn das alles eintrifft, was du uns gesagt hast, wenn auch der Abfall in den Kirchen heute so furchtbar wird, dass wir darüber innerlich unser Herz brechen kann. Aber wir danken dir, dass du einen Überrest sammelst, der absolut getreu deinem Wort gegenüber ist, deinem Heil in Jesus Christus, ausschauend nach deiner Zukunft und willig, das Evangelium des Gekreuzigten zu verkündigen, das den Juden eine Torheit, ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit ist. Herr, wir wollen dabei sein, bei dieser Schar des Überrestes, koste es, was es will, gerade in dieser letzten Zeit. Habe Dank dafür. Amen.